Justus, der Fußball-Podcast.
Sag mal, hast du eigentlich einen Schiedsrichterschein?
Nee, aber ich wollte mal einen machen, aber dazu kam es am Ende nicht. Möchtest du
ja, schon... Dann wirst du auch nicht der richtige Mann gewesen für das Spiel Wolfsburg gegen Köln. Aber einen Podcast-Schein hast du auch nicht, ne? Und trotzdem zeichnen wir hier Woche für Woche eine neue Folge auf.
Den Heiligenschein habe ich aber dafür. Von daher freue ich mich auch in dieser Woche mit dir, lieber Michael Augustin, eine weitere Folge aufzuzeichnen. Mein Name ist Fabian Wittke und Michael möchte anscheinend schon direkt mit dem größten Erfolg des MTV Gifhorn in der Fußball-Bundesliga starten. Und Tobias Krull.
Ja, stimmt. Also wir können ja schon auch nochmal so ein bisschen hier die Hörerinnen und Hörer mitnehmen und sie durchs Schlüsselloch gucken lassen. Also ich war ja da bei dem Spiel in Wolfsburg. Wir würden, glaube ich, überhaupt nicht über dieses wirklich belanglose, langweilige, niveauarme 1:1 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln sprechen, wenn es da nicht diese kuriose Schiedsrichterrotation gegeben hätte. Oder ja, der Schiedsrichter war ja immer noch derselbe wie bei Anpfiff. Aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Aber wir werden auch über so zwei übergeordnete Themen sprechen. Jürgen Klopp, er sagt Servus oder vielleicht sogar Goodbye, weil er ja mittlerweile besser Englisch spricht als Deutsch. Und ja, auch Nenad Bjelica und seine Attacke gegen Leroy Sané, die Sperre vom DFB und die Tatsache, dass Union Berlin mit ihm als Trainer weitermacht. Das sind auch zwei Themen, die in dieser Folge vorkommen werden. Aber ich frage auch einfach mal so ganz, das haben wir lange nicht mehr gemacht, fernab von der Welt des Fußballs, wie geht's dir eigentlich, Fabian? Wie geht's dir?
Das interessiert dich? Das interessiert dich tatsächlich? Oder ist das nur geheuchelt? Nein, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Danke der Nachfrage. Also ich kann mich bis auf so zwei, drei kleine Aussetzer der Kieler Störche, auf die du wahrscheinlich auch kommen möchtest, nicht beschweren. Und wenn wir jetzt mal das Fußballerische ausklammern, kann ich ja mal die Frage zurückschicken. Wie geht's denn dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin gestern mit 60.000 Leuten unterwegs gewesen, aber in keinem Fußballstadion. Die Straßen waren voll, alle gegen rechts und das war mir genau recht so. Also ich war auf einer Demo, ich war in der vergangenen Woche, wir haben das vergessen, also da Asche auf mein Haupt, Entschuldigung an unsere Stammhörerin Pina, die das immer einfordert. Wir haben gar nicht gesagt, in welchen Stadien wir gewesen sind. Also ich war in der vergangenen Woche in der dritten Liga im Einsatz, war das Dienstag, war das Mittwoch? Es war Mittwoch, Arminia Bielefeld. Gegen den SSV Ulm. Ich muss überlegen, welches Spiel das überhaupt war. Ja, und ich war in Wolfsburg.
Ist da eigentlich Martin Andermatt noch Trainer?
Da ist Martin Andermatt noch Trainer. Ja. Da weht der Geist von Ernst Mittendorf durch das Stadion. Mitch Kniert ist da Trainer. Und den Bielefeldern geht es gar nicht gut. Die sind ja von der ersten in die zweite Liga abgestiegen, dann im darauffolgenden Jahr von der zweiten in die dritte Liga. Und jetzt sind sie nur noch 2 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Der nächste Abstieg von der dritten Liga in die Regionalliga ist, ich würde mal sagen, also das könnte passieren. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber zumindest ist Bielefeld so komplett im Abwärtssog und das schon seit mehreren Jahren. Daran hat sich nichts geändert.
Also Sie haben aktuell nach wie vor nicht den großen Kloß im Sturm, sondern selbigen im Hals.
Aber auch im Hals. Also sowohl im Sturm als auch im Hals.
Also machen wir jetzt doch erst mit der dritten Liga, ja? Also wir starten jetzt doch mit der dritten Liga als erstes, so wie wir es sonst auch immer machen, oder?
Das bestimmst du.
Okay, also wichtig ist mir natürlich noch zu wissen, ob ihr noch den Geburtstag, den wir ja am vergangenen Dienstag angeteased haben, noch gut über die Bühne bekommen habt oder sind am Ende Krokodilstränen geflossen, weil eine Naschtüte kleiner war als die nächste oder durfte auf dem Weg nach Hause, als ihr die Kinder wieder weggebracht habt, das Geburtstagskind nicht mitfahren oder wer wurde als letztes rausgelassen? Diese ganzen Klassiker, die man ja von früher noch kennt. Kennt ihr das auch noch oder kennst du das auch noch von dir, dass man immer eigentlich ganz gerne, wenn man die Kinder nach Hause gebracht hat oder macht man so was eigentlich heutzutage doch so. Also auf dem Dorf hat man immer nach dem Kindergeburtstag auch die Kinder wieder nach Hause gefahren und dann wollte man als Geburtstagskind immer noch mitfahren. Und dann gab es ja irgendwie für alle noch so einen kleinen Abschiedsbag, also so eine kleine, vielleicht irgendwie noch eine kleine Spielsache drin oder eine Naschtüte, wie gesagt. Und ich glaube, ich war irgendwie so der Einzige, der diese Naschtüte auf dem Weg nach Hause dann auch noch irgendwie vertilgt hat, obwohl man ja den ganzen Tag schon Kuchen, Smarties und Fanta und Cola in sich hineingegossen hatte.
Ja, Fanta und Cola gab es bei uns nicht. Tütchen gab es und die Kinder wurden abgeholt. Das war ein großer Vorteil. Aber ich kenne das auch noch. Ich wollte dann auch immer im Auto noch sitzen, aber natürlich passten da auch nicht alle Kinder rein. Deswegen durfte ich manchmal mitfahren und manchmal nicht. Das hing immer davon ab, wie weit die Kinder von unserem Haus entfernt gewohnt haben. Aber die paar Kinder, die hier waren, damit zurück zu deiner Frage, die wurden alle von ihren Eltern abgeholt und wir haben das gut über die Bühne gebracht. Also das haben wir wirklich sehr gut gemacht. Da muss ich mich an dieser Stelle mal ausdrücklich loben. Und meine Tochter war, glaube ich, auch zufrieden.
Keine Klagen, also ja? Okay, finde ich gut.
Klagen natürlich, aber
auf hohem
eher
Niveau, ne?
so Klagen wie, ach, wieso darf die jetzt zuerst das Stück Kuchen haben? Wie Kinder halt so sind, ne? Ich habe
Ja.
zuerst, ich will zuerst. Und ja, ist dann ja auch manchmal so eine Reizüberflutung für so ein Kind, das zumindest diesen Tag 24 Stunden komplett im Mittelpunkt steht. Aber das haben alle Beteiligten, ich würde mal sagen, ganz okay. Ich würde sogar sagen, gut über die Bühne gebracht.
Okay. Das ist wichtig, das ist mir vor allen Dingen auch wichtig. Und dann darfst du dir auch aussuchen, mit welchen anderen wichtigen großen Themen wir jetzt starten wollen. Ist es möglicherweise die Folge, die heißt, wenn Union Berlin der Befreiungsschlag gelingt? Oder fangen wir mit Jürgen Klopp an?
Ja, oder wir fangen mit den noch relativ frischen Eindrücken aus Wolfsburg an. Also der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Ich habe an dem Nachmittag sehr viel gelernt, muss ich dazu sagen. Es war ja
Ja.
so, dass noch fünf. Wie bitte?
Ja, nee, okay, gerne. Ich wollte dir nur zustimmen.
Okay, gut. Ja. Nach 15 Minuten hat ja Max Finkgräfe, den ich in der vorletzten Folge, glaube ich, so ein bisschen kritisiert habe, als ich mal so die Kölner Anfangself durchgegangen bin, aber auch deshalb, weil ich den gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, der hat eine sehr gute Partie gemacht als Linksverteidiger. Der 19-jährige Max Finkgräfe wollte am eigenen Strafraum den Ball klären und hat dann leider Torben Siever, den Schiedsrichterassistenten, so sehr getroffen, dass der völlig benommen war, ausgenockt war und dann auch ausgewechselt werden musste. Nikolaus Winter, der vierte Offizielle dieser Partie, wurde dann befördert sozusagen, wurde vom vierten Offiziellen zum Schiedsrichterassistenten befördert. Und dann, und an dieser Stelle habe ich wirklich was gelernt, da hat dann Sören Storks, der Schiedsrichter, nach dem Spiel auch so den Workflow nochmal erklärt, wie es in solchen Situationen laufen soll. Dann gab es eine Stadiondurchsage. Der Stadionsprecher hat einen neuen vierten Offiziellen gesucht, also einen Zuschauer, der im Besitz eines Schiedsrichterscheins ist und auf der VIP-Tribüne. Wenige Reihen vom Spielfeldrand, von der Coaching-Zone entfernt, da sah man dann auf dem Bildschirm auch, wir haben ja so kleine Monitore auf unseren Reporterplätzen, da läuft dasselbe Bild, das man auch bei den Sky-Übertragungen dann als Fernsehzuschauer sieht. Da zeigten schon mehrere Freunde von ihm auf Tobias Krull, auf den sportlichen Leiter und Torhüter des Braunschweiger Landesligisten MTV Gifhorn. Der wurde dann quasi zu seinem Glück gezwungen. Ja, er war im Besitz eines Schiedsrichterscheins und plötzlich musste er dann den vierten Offiziellen ersetzen. Ich hätte gedacht, dass eigentlich dann mit dreien, also mit zwei Schiedsrichterassistenten und einem Schiedsrichter weitergemacht wird und dass es zwischen den Coaching-Zonen eben keinen vierten Offiziellen geben würde. Aber so ist der Workflow und mit Tobias Krull hat sich ja ein Freiwilliger gefunden. Und an der Stelle ist es dann wirklich skurril gewesen. Der wurde dann ja erstmal, der wurde dann erstmal eingekleidet, also hat von Nicolas Winter, dem bisherigen vierten Offiziellen, das Outfit übernommen und die hatten nicht dieselbe Kleidergröße. Also er musste sich da so ein bisschen reinzwängen. Klar, Landesliga-Torhüter, da ist man vielleicht auch ein bisschen besser im Futter als Schiedsrichter, die regelmäßig in der Bundesliga oder Assistenten oder vierte Offizielle, die regelmäßig da zum Einsatz kommen. Und dann wurde er sicherlich auch, wurde er ja noch mit dem Headset ausgestückt, mit der Technik, hat er vielleicht auch noch so eine kurze Technikeinweisung bekommen. Wäre zumindest schlau gewesen, weil er hat das ja zum allerersten Mal gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gewusst, dass in dem Fall dann diese Durchsage kommt und dass jemand im Stadion gesucht wird und der war ja auf der VIP-Tribüne. Ich weiß nicht, ob sie vor dem Spiel oder nach dem Spiel einen Alkoholtest bei ihm durchgeführt haben. Ich möchte ihm da gar nichts unterstellen, aber auch wenn ich sehr, sehr selten, also eigentlich nie in VIP-Bereichen bin bei Fußballspielen, ich weiß, dass da ja gerne auch mal ein alkoholisches Getränk gereicht wird und dass man das ja auch gerne annimmt. Also ja. Trotzdem war es offenbar kein Hindernis, dass er den Job von Nicolas Winter ausgeführt hat. Und ja, so kam er dann zu einer wirklich skurrilen, so kam es zu dieser skurrilen Situation und Tobias Krull wurde plötzlich berühmt und wir reden über ein Spiel, das wir ansonsten ignorant übersprungen hätten. Hast du das gewusst, dass das so ist, dass man dann diese Durchsage machen muss und dass im Stadion quasi ein vierter Offizieller gesucht wird?
Ja, ich wusste das. Und zwar bin ich mal in einer ähnlichen Situation. Ich bin mal mit der Lufthansa von Frankfurt nach Tokio geflogen. Und da ist kurzfristig auch der Pilot ausgefallen. Und da haben die auch so eine Durchsage gemacht und haben gefragt, ob jemand sich imstande fühlt, diesen Flieger jetzt nach Tokio zu bringen. Und dann saßen wir quasi in derselben Situation. Nein, also ich habe das tatsächlich schon mal gelesen, dass es tatsächlich diesen Workflow so gibt. Aber ich hätte ihn jetzt nicht so, also beziehungsweise das ist eben, dass dann, es gab es ja auch bei Linienrichtern schon mal, dass dann geguckt wird, ob irgendwie jemand im Stadion das machen kann. Also zumindest in unterklassigen Ligen habe ich das schon mal mitbekommen. Aber ich hätte dir jetzt den Workflow, so wie du ihn jetzt gerade chronologisch und detailliert wiedergegeben hast, durch deine Erfahrung jetzt nicht aufzeigen können. So viel muss ich sagen. Aber trotzdem irgendwie doch auch ein netter Farbtupfer und vielleicht auch irgendwie etwas, es gibt doch manchmal auch bei Instagram so dieses heute auf den Tag vor genau 10 Jahren, dann wird man sich vielleicht auch an ihn erinnern oder vielleicht wird er dann eingeladen, obwohl die Sendung mit Günther Jauch, Menschen, Bilder, Emotionen 2024, die gibt's ja glaube ich gar nicht mehr, aber das ist doch irgendwie was Schönes für so einen Jahresrückblick oder für Kuriositäten aus der Fußball-Bundesliga oder wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Frage bei Wer wird Millionär. Ja, ist doch schön, ist doch irgendwie unterhaltsam, oder?
Ja, aber auch irgendwie verwunderlich, ne? Der komplett durchgestylte Profifußball, wo ja nichts dem Zufall überlassen wird, dass am Ende dann der Zufall doch entscheidet, dass ein vierter Offizieller da eingesetzt wird. Also ich wusste das bei Schiedsrichterassistenten, dass es da so ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die das Spiel einfach dann mal ohne vierten Offiziellen fortsetzen. Was macht der denn? Der steht da so als Blitzableiter in der Coachingzone und ja, muss halt die Trainer besänftigen. Und Niko Kovac und Timo Schulz waren an dem Tag sehr zahm und standen sich nie Nase an Nase gegenüber. Also in solchen Situationen brauchst du ja einen vierten Offiziellen. Ansonsten hätte man das wahrscheinlich auch zu dritt, also mit einem Schiedsrichter und zwei Assistenten an den Linien zu Ende bringen können. Also ich habe da sehr viel gelernt und ja, skurril war es auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dahinter steckt genau das, dass man auf der einen Seite zu regulatorisch ist und zu sehr an den Strukturen festhält und dann eben mit Vieren, also mit dem vierten offiziell, eher weitermachen möchte als nur mit dreien oder beziehungsweise ohne diesen vierten Offiziellen. Und auf der anderen Seite steckt wahrscheinlich in jedem Fall dahinter, dass die Fußball-Bundesliga, das haben wir ja auch schon in anderen Situationen gehabt, ob es jetzt irgendwelche Zwischenfälle oder whatever war, dass eigentlich ja immer davon ausgegangen wird, dass die Spiele stattfinden. Also dass man sie in jedem Fall über die Bühne bekommt und dass man nicht in Kauf nimmt, dass sie möglicherweise dann nicht ausgetragen werden können. Und von daher, glaube ich, ist dann dieser vierte Offizielle wahrscheinlich auch noch am einfachsten zu casten. Ne? Also ich glaube, du könntest jetzt nicht den ersten Schiedsrichter da casten. Oder es ist halt auch nicht so einfach, weitere Positionen mal eben so spontan zu besetzen. Aber wie gesagt, ich habe das mit einem verletzten Linienrichter auch schon mal genauso erlebt, dass dann so eine Rochade entstanden ist, die dann natürlich dann am Ende wieder beim vierten Offiziellen anfängt. Aber ja.
Genau, also, dass es so eine Rochade geben würde, das war mir auch klar. Aber dass am Ende dann der vierte Offizielle auch noch notfalls von der Tribüne aufgefüllt wird, das war mir neu. Und normalerweise hätte ich gedacht, dass jede Unterbrechung eine Unterbrechung zu viel ist. Ich meine, es gibt ja durch die DFL-Proteste, durch Videobeweise sowieso mittlerweile zig Unterbrechungen während eines Fußballspiels. Und die hat ja eine Viertelstunde gedauert. Und die beiden Mannschaften haben dann auch im Prinzip nochmal so ein zweites Aufwärmprogramm durchgeführt und haben sich da die Bälle hin und her gespielt und haben einfach gewartet, bis es weitergeht. Also normalerweise ja auch, um die Spiele möglichst parallel stattfinden zu lassen, wäre es ja im Interesse des DFB, der vielleicht das Schiedsrichterwesen zuständig ist, gewesen, das Spiel dann auch schnell fortzusetzen. Aber gut, so ist es halt, meinetwegen. Also ich finde es ja gut, dass so etwas in diesem durchgetakteten Hochglanzprodukt Profifußball auch noch möglich ist.
Also ein Hoch auf Tobias Krull. Er hat es dann am Ende des Tages ja auch erwartungsgemäß gemacht, oder?
Ja, und ich glaube, den Namen kennt jetzt jeder am Stammtisch, also wenn demnächst beim Kneipenquiz mal so eine Frage kommt, wie hieß nochmal der vierte Offizielle beim Spiel Wolfsburg gegen Köln am 27. Januar, dann muss man einfach nur die ersten beiden Buchstaben Tu aussprechen und dann ergänzen alle Tobias Kohl, weil der jetzt so bekannt ist. Also ich glaube, der hat es ins Gedächtnis vieler Fußballfans geschafft.
Ja. Ja, interessant, ja, spannend.
Ja, ich habe jetzt auch jemanden noch, der es auch ins Gedächtnis vieler Fußballfans geschafft hat. Es gibt ja die Beatles, ne? Paul, Ringo, George und John. Weißt du, wer der fünfte Beatle ist?
Jürgen Klopp.
Ja, genau. Wollen wir über Jürgen Klopp reden?
Lass uns auf jeden Fall mal über Jürgen Klopp reden. Und wo du das jetzt auch gerade schon angeteasert hast, was hältst du davon, wenn wir mit dieser wunderschönen oder mit diesen wunderschönen Textzeilen von Jürgen Klopp starten oder die man ihm gewidmet hat auf die Melodie der Beatles? I'm so glad that Jürgen is a Red. I'm so glad he delivered what he said. Jürgen said to me, you know, we'll win the Premier League. You know, he said so. I'm in love with him and I feel fine. Das singen die Liverpool-Fans an der berühmten Anfield Road für ihren Jürgen Klopp. Und jetzt ist Farewell-Time angesagt, weil, wie hat er so schön gesagt, oder so ehrlich vor allen Dingen gesagt, he's running out of power. Ne? Also er fühlt sich nicht mehr in der Lage, bei 100% zu sein für die kommenden Jahre. Und das will er voraussetzen, um halt dem Verein auch gerecht zu werden, sinngemäß.
Ja, wie mein iPhone 8, wenn es bei Minustemperaturen zu lange in meiner Jackentasche ist, dann fällt es sich auch ganz schnell mal in den Ruhemodus runter und hat auch keine Power mehr. Ja, das ist schon überraschend. Der Jürgen Klopp hat eigentlich doch den tollsten Job, den man sich vorstellen kann. Er ist CEO bei einem der aufregendsten Vereine der Welt. Die amerikanischen Bosse der Fenway Group lassen ihn gewähren. Er ist sehr einflussreich. Das ist man ja sowieso in England. Wenn man da Trainer ist, ist man ja gleichzeitig auch Manager und ist ja maßgeblich auch für die Kaderzusammenstellung verantwortlich. Also Jürgen Klopp wird geliebt von den Fans des FC Liverpool. Sein Vertrag ist ja noch bis 2026 gültig. Er hat sich unsterblich gemacht mit den Titeln, die er geholt hat. Champions League-Sieger 2019, dann ein Jahr später der erste Meistertitel für Liverpool nach fast 30 Jahren mit 99 Punkten, Vereinsrekord. Und ich will jetzt gar nicht von den FA Cups und Ligapokalen, die ja nicht ansatzweise diese Bedeutung haben, anfangen. Aber er ist ein Titelsammler und ist eine Legende auf der Trainerbank und hat jetzt ja auch noch die Chance, 4 Titel zu holen mit seinem Club. Ist Erster in der Premier League, steht im Ligapokalfinale, in der Europa League ist er noch dabei, im FA Cup ist der FC Liverpool noch dabei. Und trotzdem sagt er no energy. Aber ja, wie ordnest du das ein? Kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich überraschend? Wie hast du das so aufgenommen?
Ich finde einfach, Jürgen Klopp ist in nahezu jeder Situation authentisch und das passt für mich so absolut als Puzzleteil in das Gesamtbild des Jürgen Klopp. Oder bei ihm müsste man wahrscheinlich von Mosaiken sprechen, die am Ende den Diamant zusammensetzen. Und er ist, glaube ich, wirklich derjenige, bei dem man immer das Gefühl hat, dieses The Normal One, dieses Dinge so auszusprechen, wie man sie gerade denkt, ehrliche und nicht taktierte Interviews zu geben, auch auf Pressekonferenzen, so haben wir ihn erlebt. Er spielt auch mit den Journalisten, begegnet ihnen auf der einen Seite auf Augenhöhe, ist aber auch mal angefressen, kann sich auf der anderen Seite aber auch mal für einen flapsigen Spruch oder wenn er übers Ziel hinausgeschossen ist, wenn er seine Emotionen nicht im Griff hatte, kann er sich entschuldigen. Und all diese Verhaltensweisen, neben der Tatsache, dass er eben, glaube ich, auch durch diese authentische und ehrliche Art Menschen für sich gewinnen kann, ist es, glaube ich, auf der einen Seite nur ehrlich, dass er sagt, okay, ich habe diese Verantwortung hier und ich bin mir dieser Verantwortung bewusst und ich weiß, ich kann nur mit 100% oder wahrscheinlich dieser Klassiker mit 110% diesen Verein auch genau zu dem Erfolg führen, zu dem ich ihn führen möchte und was auch unser Anspruch ist, nämlich jedes Jahr irgendwie das Maximale rauszuholen. Und wenn er merkt, dass er nicht mehr in der Lage ist, 100% zu geben und er das nicht mehr schafft, dann hat er wahrscheinlich auch das Gefühl, dann wird er da auch nicht mehr 100% rausholen können. Und deswegen ist es einfach nur konsequent und ich habe da vor so einer Entscheidung großen Respekt. Und gleichzeitig glaube ich wiederum auch, ist es natürlich ultra schlau, diese Patrone jetzt abzuschießen, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch nochmal im Kampf um diese angesprochenen 4 Titel so ein Wir-Gefühl und so ein Jetzt-erst-recht-Gefühl auslöst, obwohl man ja sehr gut dasteht aktuell in der Saison, aber trotzdem auch nochmal diese Emotionen mit bündeln kann, um in der jetzt entscheidenden Phase der Saison das Team nochmal weiter zusammenzuschweißen, um vielleicht nicht alle Titel zu gewinnen, alle Viere, aber so viele wie möglich. Und ja, selbst wenn es nicht so käme, hast du gesagt, er ist die absolute Legende. Er hat dem Verein schon mehr Titel gebracht als erwartet. Und von daher, ja, also ich habe da großen Respekt vor. Und ich finde auch dieses Video, was der FC Liverpool da ja auch veröffentlicht hat in den sozialen Medien oder über das Vereins-TV, das wirkt nicht so, als sei da ganz viel vorgeskriptet. Also vielleicht so eher, dass er sich ein paar Gedanken gemacht hat, was will er jetzt wirklich sagen. Aber auch die Mimik und die Gestik und die Emotionen, die er da transportiert, wirken auf mich absolut authentisch. Letzter Satz und deswegen kann ich nur sagen, einfach nur, ja, Chapeau, Chapeau. Da kann man sich, finde ich, so in der Kommunikation und so eine Menge abschauen.
Ja, er ist jemand, der ist total eloquent, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Er ist ein Menschenfänger, er kann sich super ausdrücken. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas geskriptet war. Das hat er gar nicht nötig. Und interessant ist ja auch, es wird eine TV-Doku über seine letzten Monate an der Anfield Road geben. Das wird wahrscheinlich großes Hollywood-Kino, auch ein angenehmer Nebeneffekt. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, erfrischend. Ich habe ja gerade diesen tollen Job ein bisschen skizziert, den er da hat als CEO Sport des FC Liverpool. So muss man seine Position ja, glaube ich, beschreiben. Aber trotzdem sagt er sich, ich bin 56 Jahre alt und das Leben hat noch so viel mehr zu bieten, als nur Fußballtrainer zu sein. Und er hat finanziell ja eh ausgesorgt und das schon seit bestimmt 10 Jahren.
Also, meinst du? Meinst du?
Ja, möglicherweise. Vielleicht werden wir
ihn glaubst du, er ist aus dem Gröbsten raus? Ja.
Ja, aber gut, das nur mal am Rande. Aber er sagt sich, das Fußball ist nicht alles. Das hat er zwar nicht gesagt, aber das ist ja auch so eine Message im Subtext, die da in diesem langen Statement mit durchschimmert. Er hat noch viele Jahre, hoffentlich noch viele Jahre vor sich und will sich da nicht verbrennen. Und wenn jemand beurteilen kann, ob er noch die Energie hat oder nicht, dann ja nur er selbst. Er steckt in diesem Körper. Er kann seinen Körper durchleuchten und kein anderer. Und ich finde es auch so konsequent, dass er gleich mal nachgeschoben hat. Er wird keinen Verein mehr in England trainieren. Er wird ein Jahr Pause machen. Das ist der Deal, den er mit seiner Frau Ulla hat. Und er wird in dieser Zeit keine andere Mannschaft und somit auch keine andere Nationalmannschaft und somit auch nicht die deutsche Nationalmannschaft trainieren. Das war ja der erste Reflex, so eine, oh, Nagelsmanns Vertrag läuft ja nach der EM 2024 aus, dann könnte Klopp ja Bundestrainer werden. Nee, das passiert nicht. Und er hat ja Stand Freitag auch gesagt, so wie er sich gerade fühlt, kann es auch sein, dass er gar keine Mannschaft mehr trainiert. Und das wäre dann auch total fein. Und er war ja gestern, da hat ja Liverpool im FA Cup gegen Norwich City gespielt. Übrigens gegen das Team, das von seinem Freund David Wagner trainiert wird. Auch sehr emotional angegriffen, als denn You'll Never Walk Alone an der Anfield Road gespielt wurde. Ich glaube, das ist auch alles nicht gespielt, sondern das steckt in ihm. Also man kann Jürgen Klopp ja eigentlich nur zu dieser Trainerkarriere gratulieren. Er hat nur Vereine trainiert, mit denen er sich total identifiziert hat. Also er ist ja ein Kind des FSV Mainz 05, ist da vom Spieler zum Trainer geworden. Dann hat er Borussia Dortmund aus dem Dornröschenschlaf erweckt, in einer finanziell sehr schwierigen Lage dafür gesorgt, dass Borussia Dortmund einfach wieder auf ein ganz anderes Tableau gehoben wurde, 2011 und 2012 deutscher Meister geworden ist und zumindest mal temporär für diese beiden Jahre wieder Spannung in den deutschen Fußball gebracht hat. Ja, und dann wechselte er 2015 zu einem Verein, übrigens auch nach einem Sabbatical, den ja jeder irgendwie toll findet, ne? Also der FC Liverpool. Und da macht er jetzt dann nach, wie viele Jahre sind es dann, nach 9 Jahren Schluss und vielleicht für immer Schluss. Also die Trainerkarriere, wie willst du die noch toppen? Also ich kann ihn da total verstehen.
Vielleicht mit einem Engagement beim MSV Duisburg. Also da komme ich jetzt quasi nochmal zu solchen Social Media oder Tweets, hätte man früher gesagt. Jetzt ist es X oder weiß ich, Instagram. Der MSV Duisburg hat so ein bisschen kultig geschrieben, so nach dem Motto, dann ist jetzt ja Platz bei uns. Ist das ein bisschen abgenudelt? Also ich finde so ein bisschen, das ist so wie Bahngags, zu spät kommen Bahngags bei Twitter raushauen. So dieses, wenn kleine Vereine vom Dorf dann sagen, dann kannst du jetzt zu uns kommen. Ist das immer noch kultig oder ist das so ein bisschen 2019? Vom Dorf,
also jetzt die ganze MSV-Bubble, die wird uns jetzt mit einem Shitstorm überziehen. Der MSV Duisburg ist
nein.
Kein kleiner Verein vom Dorf, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Ich wollte jetzt damit sagen, genau, der MSV Duisburg ist ein unterklassiger Verein, spielt in der dritten Liga und ist kein kleiner Verein vom Dorf. Ich wollte nur damit sagen, es gibt dann ja aber auch, okay, das war jetzt ein bisschen missverständlich, ich wollte sagen, dass es aber auch so kleine Vereine vom Dorf gibt, ne, die dann so ähnlich sind und exemplarisch für einen unterklassigen Verein oder exemplarisch für diese Scherze, die man dann macht als unterklassiger Verein, der out of reach ist. Ich glaube, der TSV Winsen war auch immer so ein Verein, der irgendwie immer irgendwelche kultigen Sachen getwittert hat. Und damit meine ich so dieses so, fand ich irgendwie vor 3,5 Jahren mal ganz witzig, aber jetzt bin ich so ein bisschen so, wenn ich sowas lese, so, also so kultig, dass ich mir jetzt noch immer auf die Schenkel hau, ist es für mich jetzt nicht. Also nee, und trotzdem, lieber MSV Duisburg, liebe Grüße an Markus Wedau und Joachim Hopp, ich hab euch alle lieb, also und ich, wie heißt er noch, Michael Weidemann, nee, wie heißt er noch?
Uwe Weidemann. Mit
dem weißen Haar. Uwe Weidemann,
Heino Weidemann.
Genau, Peter also kein, no front gegen den MSV Duisburg.
Michael Preetz ist da jetzt ja auch Geschäftsführer neu beim MSV Duisburg. Also Gags kopieren ist immer schlecht, würden wir in diesem Podcast natürlich nie machen.
Nein. Wir sind der einzige Podcast mit dem Siegel für gute Gags, die wir frei erfunden haben, wie Gott sie schuf. Also von daher können wir uns das erlauben, auch über andere Twitter-Accounts zu lästern, oder?
Ja, wenn sich einer das erlauben kann, dann wir, ist ja völlig klar. Ist ja aber eigentlich auch langweilig, dass wir beide Verständnis haben für Jürgen Klopp. Das ist jetzt kein Thema, bei dem wir uns die Köpfe heiß geredet haben. Aber vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Thema. Nenad Bjelica, der...
warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt das Thema schon zumachen. Ich habe noch zwei Gedanken, weil das bringt natürlich auch, und das fand ich so ganz interessant, wie auch unterschiedliche Trainerkollegen darauf reagiert haben. Also Thomas Tuchel, der ja so sinngemäß gesagt hat, so, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Also natürlich hast du gesagt, er will jetzt erstmal ein Sabbatical machen. Also von daher atmen wahrscheinlich auch so ein paar Trainer im internationalen Fußball gerade so ein bisschen durch, die wir auch schon angesprochen haben, beziehungsweise die vielleicht auch mit ihrem Saisonverlauf nicht zu 100% zufrieden sind. Der FC Bayern München hat ja am Wochenende jetzt auch nicht nur souverän 3-2 beim FC Augsburg gewonnen und über Darmstadt die bisherige 98. Saison von genau, Darmstadt, Thorsten Lieberknecht arbeitet auch wieder durch. Da sind wir wieder bei den schönen Gags. Und ja, ich meine, was natürlich jetzt auch interessant wird in Richtung Fußball-Bundesliga, Hashtag Xabi Alonso, ne? Also ich meine, Carlo Ancelotti hat ja nochmal verlängert bei Real Madrid und Alonso auch als absoluter Spieler, der sich mit dem FC Liverpool identifizieren kann, why not, oder?
Ja, stimme ich dir zu, hat er ja auch mal gespielt. Xabi Alonso wird wahrscheinlich, egal ob nun als Meister oder Vizemeister, demnächst einen noch größeren Verein trainieren als Bayer Leverkusen. Da sind sich ja alle einig. Vertrag ja auch langfristig verlängert, aber das treibt ja dann am Ende nur die Ablöse nach oben. Und wenn du das mal weiterspinnst, dann könntest du auch in dieser Stadt landen beim FC St. Pauli. Also Fabian Hürzeler zögert da ja auch noch, möglicherweise, ja, weil er auf den Job von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen schielt. Ist eine steile These, aber vielleicht auch nicht ganz abwegig.
Nee, finde ich auch nicht ganz abwegig. Und dann müssen wir das ja vielleicht auch gar nicht noch größer machen, aber wir hatten ja in der vergangenen Woche nochmal die Referenz an die Folge aus der vergangenen Woche auch darüber gesprochen. Bei Bayer Leverkusen muss es in dem Sinne ja gar keine große Krisenserie sein, dass man jetzt 5 Spiele in Folge verliert, aber genau das ist eingetreten, wovon ich gesprochen habe. Es reicht ja einfach mal, wenn du 2-mal unentschieden spielst und das erste Unentschieden ist jetzt gerade passiert, mit dem 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach und die Bayern duseln sich dann zum Sieg und schon wissen wir, alles klar, es ist eigentlich nichts entschieden und alles noch möglich, also in jeglicher Hinsicht und das wird, glaube ich, jetzt Woche für Woche so weitergehen, in der Hoffnung, dass es so lange wie möglich spannend bleibt.
Ja, es sind jetzt nur noch 2 Punkte und jetzt können die Bayern tatsächlich wieder aus eigener Kraft deutscher Meister werden.
Genau.
Am übernächsten Spieltag steht dann, glaube ich, das direkte Duell mit Bayer Leverkusen an und ein Aspekt noch, Bayer Leverkusen hat ja mit Borja Iglesias einen neuen Stürmer verpflichtet, einen Spanier, der vielleicht Xabi Alonso auch ganz gut kennt. Das wäre dann auch nicht mehr möglich, glaube ich, dass man einen Spanier nach dem anderen, und die sind ja alle gut, also Grimaldo beispielsweise ist ja überragend, von Bayer Leverkusen überzeugen könnte, wenn Alonso nicht mehr der Trainer ist. Ist jetzt auch eine steile These, aber vielleicht auch gar nicht so abwegig.
Vielleicht kann aber Fabian Hürzeler dann Marcel Hartl mitbringen nach Leverkusen. Also, wer
ja,
weiß.
Ja, ne? Und Hauke Wahl und Nikola Vasil, wobei der hat seinen Vertrag gerade verlängert. Ja, bitte nicht. Ja. Also das sollte besser nicht passieren. Aber vielleicht sucht auch der 1. FC Union, ich versuche es nochmal, der 1. FC Union Berlin demnächst einen neuen Trainer. Er hat zwar noch einen, der ist ja, aber bitte. Gesperrt. Nenad Bjelica hat 3 Spiele gesperrt. Das erste Spiel ohne ihn hat Union dann gewonnen. 1-0 gegen Darmstadt 98, gegen die Mannschaft, gegen die momentan jeder in der Fußball-Bundesliga gewinnt. Aber jetzt mal ganz seriös gefragt. Letzte Woche, es war am Mittwoch, Nachholspiel Bayern gegen Union. Er packt sich Leroy Sané und langt 2-mal zu und schlägt beide Male den Bayern-Spieler Leroy Sané, der ihn vielleicht auch provoziert hat, aber geht gar nicht. Das ist ja, glaube ich, so das Common Echo, sowohl bei Union-Fans als auch bei Union-Verantwortlichen. Oliver Runert, der Geschäftsführer, hat das gestern auch nochmal bestätigt, dass er sich da, nachdem er eine Strafe auch intern gezahlt hat, so etwas nicht mehr leisten kann. Wie hättest du als Union-Verantwortlicher gehandelt, nachdem Bjelica da die Sicherung durchgebrannt sind?
Ja, ich bin da so ein bisschen tatsächlich ambivalent, oder in diesem Fall könnte man auch sagen ambi-violent, weil da ja auch Gewalt im Spiel war. Ja, also, ne, wie sagt man immer so schön, wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein. Natürlich müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten, dass es gar nicht geht. Und natürlich ist man dann wieder ganz schnell auch bei den Argumenten, Vorbildfunktion und in der Öffentlichkeit und im Stadion und Werte des Vereins. Und ich will das auch gar nicht runterspielen, weil das natürlich auch total wichtig ist, dass man jemanden verpflichtet, der für die Werte im Verein steht. Und die sind natürlich, ohne dass ich jetzt die AGBs und die Werte und den die niedergeschriebenen Gesetze des 1. FC Union Berlin kenne, aber natürlich sprechen die sich ganz klar gegen Gewalt und gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und Rechtsextremismus aus und so weiter und so fort. Da bin ich mir natürlich ganz, ganz sicher. Und wenn dann so ein Trainer oder derjenige, der mit die wichtigste Rolle im Verein hat, sich so eine Entgleisung erlaubt, dann ist das natürlich ein absolutes No-Go. Und dieses absolute No-Go gehört ja auch bestraft. Und auf der anderen Seite reden wir über einen Sport, der natürlich auch irgendwo immer in einem gewissen emotionalen Grenzbereich agiert und diejenigen, welchen, die ihn ausüben, eben auch. Und es sind häufig Emotionen und viele Geschichten passieren im Affekt. Und auf der anderen Seite bin ich auch jemand, wenn man das Maß der, ich sag mal so, das Maß der Karenz des Vergehens nicht überschreitet, dass man auch die Möglichkeit hat, durch Reue und vielleicht auch durch Einsicht sich zu entschuldigen und dann auch wieder frei von Schuld zu sein. Und wenn man seine gewisse Strafe dann verbüßt, dass man dann auch wieder zurückkehren kann. Von daher tue ich mich total schwer, jetzt zu sagen, hätte man ihn rausschmeißen müssen bei einmaligen Vergehen, dann müsste man vielleicht ja auch sagen, wenn überharte Fouls oder Tätigkeiten von Spieler auf dem Spielfeld passieren, dann müssten die vielleicht auch rausgeschmissen werden. Werden sie halt auch nicht, sondern da sind wir dann bei Strafen zwischen, weiß ich, 5 und 7 und 8 Spielen, wenn es halt ganz extrem ist. Aber natürlich kann man darüber diskutieren und natürlich gibt es dazu auch unterschiedliche Meinungen. Ich tendiere aber auf der anderen Seite auch ein bisschen in die Richtung, dass man von ihm erwarten muss, dass er halt wirklich eine authentische, ehrliche Sicht auf die Dinge hat und um Entschuldigung bittet. Und dass man sozusagen dann diesen Fall halt ganz klar nochmal kommuniziert und dann auch zu den Büchern legen kann. Aber sicherlich ist das jetzt kein Ding, dass man nur mit 2, 3 Pressemitteilungen des Vereins und der ausgesprochenen Strafe des DFB zu den Akten legen kann, weil dafür ist es dann tatsächlich schon zu gravierend.
Ja, ist ja schön, dass wir in diesem Fall nicht einer Meinung sind. Ich sag dir ganz klar, ich hätte ihn rausgeschmissen, also beurlaubt, ne? Also das wäre meine Herangehensweise gewesen. Ich kann das auch begründen. Ich finde, du kannst das nicht mit dem Vergehen eines Fußballspielers vergleichen. Ein Trainer ist, finde ich, vergleichbar mit der Situation, die man in der Schule hat. Lehrer, Schüler. Wenn ein Lehrer einen Schüler schlägt oder zweimal schlägt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr die Klasse trainieren. Dann wird er auch nicht mehr Lehrer dieser Klasse sein dürfen. Dann wird er ja auch beurlaubt von dem Schuldirektor, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und ich finde, so kann man auch diesen Fall Bjelica, Sané deuten. Also ich hätte ihn beurlaubt und ich glaube sogar, wenn Union Berlin nicht gerade Urs Fischer entlassen hätte und ihn durch Nenad Bjelica ersetzt hätte und wenn Union Berlin nicht in Abstiegsgefahr wäre als Tabellen-15., dann hätten die Berliner diesen Fall auch anders geregelt, wenn die jetzt 8., 9. oder vielleicht sogar so erfolgreich gewesen wären wie in der vergangenen Saison. Ich glaube, dann hätten sie anders gehandelt. Das ist auch eine steile These. Ich habe jetzt schon zweimal gesagt, aber nicht so abwegig. Ich bleibe auch in diesem Fall dabei. Ich hätte ihn beurlaubt und ich glaube, wenn man so die Nachberichte nach dem Sieg gestern gegen Darmstadt liest, ist das auch nach wie vor im Bereich des Möglichen. Also der spielt maximal auf Bewährung dort beim 1. FC Union Berlin. Und ja, also für mich gibt es da eigentlich keinen Verhandlungsspielraum. Den hätte ich rausgeschmissen, ist schwierig in dem Fall. Ich weiß ja auch nicht, wie da die Vertragsdetails aussehen. Ich bin auch kein Arbeitsrechtler, aber man kann einen Trainer ja auch beurlauben. Und man kann ja auch einen Trainer wegen Misserfolg rausschmeißen. Und demzufolge kannst du den Trainer auch wegen dieser Aktion rausschmeißen. Es wäre dann wieder ein kostenspieliger Rausschmiss und nicht der erste für Union in dieser Saison, aber es wäre meiner Meinung nach die einzige richtige Entscheidung gewesen.
Aber musste man dann nicht auch sagen, um in deiner Metapher mit der Schule und dem Lehrer zu bleiben, es ist doch aber auch schon ganz häufig passiert, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich, ein Schüler mehrfach auf dem Schulhof, weiß ich, raucht oder wenn er, weiß nicht, klaut oder keine Ahnung was, wenn Schüler vielleicht auch irgendwelche anderen Schülerinnen und Schüler schlagen oder wenn sie vielleicht auch Lehrer schlagen, dann fliegen sie doch genauso von der Schule. Und damit will ich nur sagen, dass das gilt dann doch für beide. Und ich bin immer so ein Freund davon, dass man ja auch diesen Klassiker, man kann aus Fehlern lernen, dass man halt so dieses jemanden verbannen, weißt du, sozusagen so, okay, vergehen, tschüss, fertig. Ich bin dann immer so ein Freund der Resozialisierung. Also natürlich, wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen auf das Maß der Entgleisung an. Aber ich habe da zum Beispiel im Kopf, das ist schon ziemlich lange her, aber ich meine, das war nicht, ich weiß, dass es Pepe war, der damals auch jemanden geschlagen hat auf dem Fußballplatz und dann für Monate gesperrt wurde. Ich glaube, der wurde für 8 Spiele oder für 10 Spiele oder so gesperrt. Und du hast dann ja in der Zeit auch die Möglichkeit, in Anführungsstrichen darüber nachzudenken, ne? Also so wie Michel aus Lönneberger in dein Holzhaus zu gehen und vielleicht erstmal ein paar Tage zu schnitzen. Und dann kommst du ja vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass es vielleicht nicht irgendwie zu dem Verhaltenskodex gehört, den wir uns alle aufoktroyieren. Aber ich finde so dieses, jemanden rauszuwerfen, das ist genauso wie früher in der Klasse, dann sind wir wieder bei dem Beispiel, wenn jemand stört, schmeißt ihn vor die Tür. So, ja, dann steht er vor der Tür, verpasst den Unterricht und hat eigentlich auch nur wenig Zeit, irgendwie so richtig, irgendwie was dazu zu lernen. Oder man widmet sich dieser Situation und demjenigen und nimmt sie, erachtet sie für wichtig und versucht da irgendwie, gemeinschaftlich irgendwie eine Erkenntnis draus zu gewinnen. Also deswegen bin ich irgendwie immer so derjenige, der versucht, da eine Lösung zu erzielen, die halt auch nachwirkt. Und ich meine, wenn man ihn jetzt rausschmeißt, dann holst du einen neuen Trainer und der sitzt dann irgendwo zu Hause wieder in Kroatien und wartet auf das nächste Telefongespräch, wenn wieder ein Verein ihn braucht.
Ja, hat er dann Pech gehabt. Also ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Okay. Das ist so ein bisschen wie Kinder schlagen. Natürlich sind die Fußballer alles erwachsene Menschen. Leroy Sané ist auch schon volljährig. Aber wenn ein Lehrer einen Schüler schlägt, dann schlägt er einen Jugendlichen oder ein Kind. Und so würde ich den Fall Bjelica Sané zugespitzt, vielleicht auch überspitzt, auch bewerten. Man wirft ihm ja auch vor, das hört man aus dem Umfeld von Union Berlin, dass er zu autoritär wäre. Also in der Mannschaft ist er, glaube ich, auch nicht unumstritten. Ich kann mir vorstellen, dass die Kuh noch nicht vom Eis ist, dass er, obwohl er jetzt gesperrt wurde und auch eine Strafe vereinsintern zahlen musste, sich noch nicht sicher sein kann, dass er auch nach der Sperre noch Trainer sein wird beim 1. FC Union Berlin. Da bin ich skeptisch.
Ja, es ist natürlich auch gerade bei einem Verein, es gibt natürlich so unterschiedliche Vereine in der ersten, zweiten und dritten Fußball-Bundesliga, die natürlich auch so gefühlte unterschiedliche Charaktere aufweisen. Aber gerade bei einem Verein wie dem ersten FC Union Berlin, der ja schon auch den Ruf hat, sehr über das Soziale, das Gemeinschaftliche, das Singen, die ganzen Couches, die man da ins Stadion getragen hat. Der Umbau wurde zum Teil von den Fans mitgestaltet, mitfinanziert oder alle haben da irgendwie mit angepackt. Und man sagt ja auch so ein bisschen so gefühlt, dass St. Pauli des Osten Berlins und gerade bei so einem Verein würde ich sagen, es tut bei jedem Verein ganz besonders weh, aber vielleicht bei so einem Verein, der sich diese Werte nicht nur in der Binnenkommunikation, sondern auch in der Außenkommunikation groß auf die roten Fahnen schreibt, ist es natürlich dann auch besonders bitter wahrscheinlich.
Ja, Vorbildfunktion, das Schlagwort hast du ja vorhin auch mal benutzt, das spielt ja sicherlich auch mit rein.
Schlagwort?
Das Schlagwort oder den Begriff Vorbildfunktion, der spielt da ja auch mit rein.
Nein, ich meine wegen Schlag, aber okay. Ich habe ja letzte Woche schon angefangen, meine Witze zu erklären. Es wird dann ja auch nicht viel besser.
Ja, bei mir dauert es heute ein bisschen länger. Ich habe eine lange Leitung, weiß auch nicht. Montag, ach so. Es ist übrigens.
Hattest du heute noch keinen Kaffee?
Ich hatte zwei Kaffee, aber vielleicht eins zu wenig. Es ist noch früh, 9.46 Uhr, ist fast schon wieder so eine Schlafanzugaufzeichnung. Aber ich bin inzwischen frisch geduscht und habe auch schon meine Anziehsachen angezogen. Wie machen wir jetzt weiter? Ich gebe dir jedes Mal die Möglichkeit, auch über die zweite Liga zu reden. Das wäre für dich dann vielleicht nicht so angenehm, weil Holstein Kiel schon wieder verloren hat. Wir können aber auch die zweite Liga switchen und gleich mit der Kultrubrik weitermachen. Das entscheidest du jetzt einfach mal.
Ich finde, wir müssen noch mal ganz kurz die zweite Liga streifen. Wir müssen ja auch nicht nur über den HSV sprechen. Wir müssen ja nicht nur über Holstein Kiel sprechen und den FC St. Pauli, aber ich schließe dort an, ohne nochmal alles weitere detailliert zu besprechen. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass die Stimmung in Kiel so ein bisschen kippt aus den genannten Gründen, dass ein paar Stammkräfte fehlen, nicht nur irgendwie Fiete Arp und Benedikt Pichler, sondern es ist so ein negatives Gefühl gerade da, das ich gar nicht genauer beschreiben kann. Das ging ja so ein bisschen damit los, als wir gesagt haben, das letzte Testspiel des Trainingslagers, das sie ja verloren haben gegen Hannover 96, das soll man natürlich nicht zu hoch hängen. Trotzdem nimmst du das vielleicht in den Köpfen mit. Und was ich vergangene Woche auch schon gesagt habe, ich glaube, dass diese Niederlage gegen Eintracht Braunschweig eben nochmal mehr schmerzt. Und es ist natürlich trotzdem auch so, auch wenn Holstein Kiel Herbstmeister geworden ist und eine sehr, sehr, sehr starke, ich will nicht sagen überragende, aber eine sehr, sehr, sehr starke Hinserie gespielt hat, ist Holstein Kiel natürlich jetzt auch kein Verein, der diese zweite Liga, über die Ausgeglichenheit haben wir auch schon häufig gesprochen, dominiert. Und von daher darf Holstein Kiel natürlich auch mal bei dem jetzt neuen Zweiten bei Greuther Fürth verlieren. Und Holstein Kiel darf natürlich auch mal bei Düsseldorf oder beim HSV verlieren. Weil, wie gesagt, nochmal, und sie dürfen auch bei Hertha BSC, bei Hannover 96 und gegen Schalke verlieren. Also das ist ja völlig klar. Aber ich glaube eben, diese Spiele, bei denen du vermeintlich nicht verlieren musst, nämlich genau das gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Freitag oder am vorvergangenen Freitag, das sind diese Spiele, die dann eben noch wehtun. Von daher würde ich sagen, ist trotz dieser zweier Niederlagen bei Holstein Kiel auch alles noch im Soll und alles auch möglich. Aber es tut halt schon weh. Und wie gesagt, dieses Spiel gegen Greuther Fürth, das darfst du auch verlieren, weil dafür ist Greuther Fürth auch zu stark. Und dann hast du vielleicht ein bisschen Matchpech, zweimal Aluminium. Und dann gehst du halt als Verzeihung, dann gehst du halt als Verlierer vom Platz. Und wenn du diese beiden Schüsse nicht an das Aluminium haust, ich muss mich gleich nochmal räuspern, dann spielst du vielleicht sogar unentschieden oder gewinnst
das. Drück doch mal auf die Räuspertaste. Hast du keine Räuspertaste?
Ja, doch, warte mal ganz kurz.
Oder ist das die Infektionswelle, die ja bei Holstein Kiel ausgebrochen ist, vor dem Spiel in Fürth, die du jetzt als Alibi gar nicht erwähnt hast, ist das die Infektionswelle, die dich auch so ein bisschen angesteckt hat? Räusperst du dich deshalb?
Das wäre Infekthascherei, aber so weit möchte ich nicht gehen. Nee, genau, das war auch schon der Punkt. Die Bälle, die dann vielleicht in der Hinrunde reingefallen sind, die landen jetzt am Pfosten. Greuther Fürth, definitiv ein spielstarkes Team mit Ambitionen auch nach oben. Tja, das Spiel darfst du verlieren, ohne Zweifel. Mit die Frage ist, ob der HSV das Spiel verlieren darf.
Jonas Urbich.
Ja.
Ja, aber die Kieler hatten ja echt ganz schwierige Voraussetzungen und das haben sie ja mehr oder weniger klaglos hingenommen. Also Marcel Rapp hat das gestern zumindest nicht als Entschuldigung durchgehen lassen. Es waren ganz, ganz viele Spieler in der Woche nicht dabei, weil sie halt von einem Infekt betroffen war. Da hat sich also was ausgebreitet. Die Kieler haben was ausgebrütet in den Tagen vor dem Spiel in Fürth. Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass Kiel trotz guter Leistung am Ende da verloren hat beim neuen Tabellenzweiten, der jetzt übrigens am Samstag am Hamburger Millerntor spielt. Da kann ich gleich mal sagen, da werde ich sein. Allerdings, ich arbeite da nicht, ich gucke mir das an. Und ich bin morgen bei St. Pauli gegen Düsseldorf und am Sonntag bei Hannover 96 gegen Hansa Rostock, damit unsere Stammhörerin da auch zufrieden ist. Aber ja, St. Pauli-Düsseldorf, das ist ja auch skurril. Ne? Die haben jetzt am Samstag gegeneinander gespielt und müssen jetzt morgen schon wieder im DFB-Pokal gegeneinander antreten. Da kann man sich als Trainer ja fast die Spielvorbereitung einmal komplett schenken. Ist auch praktisch, ne? Dass man da einen Arbeitstag weniger investieren muss für so ein Spiel.
Wie ist es eigentlich mit dem Hamburger SV? Das ist eigentlich auch so ein Kult-Ergebnis. So. Und das, was man auch so zweimal, dreimal vom HSV in der Saison kennt, dass immer wenn man gerade so das Gefühl hat, die berühmte Kurve ist genommen, es geht jetzt wieder aufwärts, es tritt eine gewisse Konstanz ein, dann verlierst du 3-4 im Volksparkstadion gegen den Karlsruher SC.
Ja, tritt eine gewisse Konstanz ein, weiß ich gar nicht. Also der HSV hat ja relativ souverän auf Schalke 2-0 gewonnen, aber guck dir mal an, wo Schalke steht. Schalke ist Tabellen 15., punktgleich mit dem 16. Eintracht Braunschweig. Also das Szenario, dass Schalke ähnlich wie Arminia Bielefeld innerhalb eines Jahres nochmal durchgereicht wird und einer Liga weiter nach unten rutscht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe das HSV-Spiel nicht gesehen, weil ich gestern demonstrieren war und das Spiel fand parallel statt. Ich habe auch noch keine Zusammenfassung gesehen, habe nur was gelesen. Es soll wieder an der Abwehr gelegen haben, wie so oft beim HSV, Slapstick-Gegentore. Es stand nach 6 Minuten 0-2, weil Igor Matanovic endlich auch Tore in Hamburg erzielt. Allerdings hat er für St. Pauli selten Tore erzielt, aber in Hamburg, im Hamburger Volksparkstadion, hat er für den KSC zweimal getroffen. Ansonsten kann ich gar nicht viel zu dem Spiel sagen, aber solche Ergebnisse hat der HSV halt immer. Ne? Also das ist jetzt keine Überraschung für mich. Ja. Für mich ist die spannende Frage, wie lange tut sich Jonas Bolt das noch an und Klaus Costa, der ja auch was zu sagen hat beim HSV, wie lange darf Tim Walter noch weitermachen? Der HSV spielt jetzt gegen Hertha BSC. Ich glaube, das könnte dann die eine Niederlage zu viel sein, zumal es ja auch eine ausführliche Analyse in der Winterpause gab nach der Hinrunde. Und da stieg dann ja irgendwann weißer Rauch auf und dann wurde ja sogar verkündet, Walter darf weitermachen. Also man hat zumindest mal intern wohl laut darüber nachgedacht und auch vielleicht etwas schärfer darüber nachgedacht, den Trainer auszutauschen. Und ich glaube, das könnte jetzt demnächst passieren.
Und dann kommt Breitenreiter, ja? Der ewig von uns gehandelte, oder wer kommt dann?
Urs Fischer? Weiß ich nicht. Aber ich meine, der HSV und Tim Walter oder Jonas Bolt und Tim Walter sind jetzt ja seit Jahren eine Einheit. Ne? Also solche Niederlagen wie ja. Den KSC, auch wenn sie vielleicht unerwartet kommt, die kommen halt regelmäßig vor. Ne? Und wenn sie selbst nur alle 2 Monate vorkommen, auch das ist ja eine Regelmäßigkeit, dass der HSV gegen vermeintlich kleine Gegner verliert oder kleinere Gegner gegen schwächere Gegner verliert und immer nach demselben Schema, immer nach Schema F. Es ist immer eine Abwehr, die entweder zu hoch verteidigt. Nochmal die Information für alle, die mir jetzt vielleicht Unwissenheit vorwerfen. Ich habe die Gegentore nicht gesehen, aber vor meinem geistigen Auge kann ich sie mir vorstellen, weil Gegentore oft nach demselben Schema fallen. Abwehrfehler, das offensive Torwartspiel von Daniel Heuer-Fernandes leitet dann auch Gegentore ein, weil es da zu Unabstimmigkeiten kommt mit den Abwehrspielern vor ihnen. So oder so ähnlich wird das gegen Karlsruhe auch gewesen sein. Und an der Stelle kommt auch der Trainer ins Spiel, der eben genau so spielen lässt, der dieses Risiko in Kauf nimmt, aber so auch solche Spiele verliert und vielleicht dann auch unter Strich zweimal den Aufstieg verspielt hat, weil der HSV sich ja in der Relegation da zweimal nicht durchsetzen konnte.
Und wenn wir es mit den Worten des Kickers sagen würden, dann würden wir wahrscheinlich jetzt sagen, und der FC St. Pauli hat Big Points gesammelt, ne?
Ja, aber auch total verdient und ich finde, du kannst ja
als... Ja, das ja sowieso, also das ist ja
völlig klar. Nein, aber wirklich, also ja, klar, ich bin da vielleicht nicht ganz objektiv, aber ich habe das Spiel in voller Länge gesehen bei Fortuna Düsseldorf, habe mir bei Sport1 jedes Interview angeguckt. Daniel Thun, André Hoffmann, Vincent Vermey, die drei sind auf jeden Fall befragt worden. Alle haben den FC St. Pauli gelobt, haben gesagt, dass das ein so verdienter Sieg war. Es gab ja einen Elfmeter, weil Vincent Vermey in der Mauer außenstehend, der Ball an den leicht abgespreizten Ellbogen sprang. Keiner ist auf die Idee gekommen, sich über diesen Elfmeterpfiff so zu beschweren, weil es einfach dumm ausgesehen hätte, wenn man die Szene größer macht, als sie war. Denn die Überlegenheit des FC St. Pauli war erdrückend. Trotzdem war es am Ende ein kleiner Zittersieg, weil Düsseldorf dann ja in den letzten 7 Minuten doch noch zum Anschlusstreffer kam. Und so wurde es dann nochmal laut und hektisch. Aber im Endeffekt, lassen wir die letzten 7 Minuten weg, hat St. Pauli den Gegner so klar dominiert. Und das haben auch die Beteiligten des Verlierers anerkannt. Das heißt natürlich nicht, dass St. Pauli jetzt auch das Pokalspiel gewinnt, weil Fortuna Düsseldorf auswärts viel erfolgreicher ist als zu Hause. Aber es heißt zumindest mal, dass St. Pauli offenbar doch die beste Mannschaft der zweiten Liga ist und zu Recht oben steht. Und das bestätigen auch viele Gegner und bei Fortuna Düsseldorf die drei erwähnten gerade in den Interviews. Und das fand ich dann auch irgendwie wohltuend, wenn ein Gegner das anerkennt. Und das ist ja auch eine Stärke, wenn man einfach mal sagt, ey, der Gegner war einfach besser. Diese Aussage vermisse ich ganz oft, wenn Trainer immer noch irgendwie was suchen, das für ihre Mannschaft gesprochen haben könnte in der Analyse. Das hat Daniel Thun überhaupt nicht gemacht.
Ja, und aber auch um jetzt nicht nur diese Floskel auf den Tisch zu schmeißen, sondern diese Big Points, das war ja wirklich so. Der HSV verliert, Holstein Kiel verliert, okay, Greuther Fürth ist jetzt wieder reingekommen, aber im Prinzip ja auch so ein bisschen dann erstmal nur in Anführungsstrichen am HSV und an Holstein Kiel vorbeigezogen. St. Pauli hat den Tabellenfünften auf Distanz gehalten, hat jetzt 8 Punkte Vorsprung auf den 5. und auf den 6. sogar noch weitere 3. Also das ist schon relativ fett gewesen aus Sicht des FC St. Pauli jetzt am Wochenende, das muss man schon sagen.
Und trotzdem gibt es natürlich ein großes Thema im Umfeld des Vereins. Fans diskutieren das. Was ist mit Fabian Hürzeler? Andreas Bornemann baut er nun auch leichten Druck auf, so sinngemäß sagt er, wir können jetzt auch nicht ewig warten. Geht es nur um die Ausstiegsklausel oder ist Fabian Hürzeler inzwischen mit Angeboten überhäuft worden, sodass er den Durchblick verloren hat? Wartet er darauf, dass der erste Stein ins Rollen kommt? Vielleicht bei Bayer Leverkusen? Keiner weiß es. Aber natürlich könnte das Thema Unruhe reinbringen. Die Ergebnisse, Sieg gegen Kaiserslautern, Sieg in Düsseldorf, die beiden Ergebnisse nach dem Restart lassen das nicht vermuten. Aber es kann natürlich noch ein Thema werden. Und viele sind da sehr skeptisch und wünschen sich, dass er endlich weitermacht oder dass der Verein ihm endlich diese Klausel in den Vertrag einbaut, die Ausstiegsklausel, wenn es denn nur an der Klausel liegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, keiner weiß es. Hürzeler wird es wissen. Aber das Thema schwelt auch weiter im Hintergrund. Aber die Mannschaft lässt sich dadurch offenbar nicht von ihren sportlichen Erfolgen abbringen. Zumindest ist das der Eindruck nach den ersten beiden Spielen in diesem Jahr.
Da könnte man ja quasi den Eindruck gewinnen, dass die Ausstiegsklausel möglicherweise auch gleichzeitig die Aufstiegsklausel ist, weil daran liegt es ja wahrscheinlich. Aber ja, ich kann natürlich, also wir machen das jetzt ja Woche für Woche. Wir können das auch gerne Woche für Woche machen, dass wir uns darüber unterhalten. Ich glaube auch, dass es natürlich den FC St. Pauli beeinflussen kann. Auf der anderen Seite hat man jetzt in diesem Jahr gesehen, dass es den FC St. Pauli vielleicht aber auch nicht wirklich so sehr tangiert. Also natürlich, was die langfristige Planung angeht, aber nicht, was das Tagesgeschäft angeht. Und gleichzeitig kann ich natürlich den FC St. Pauli genauso wie aber auch Fabian Hürzeler verstehen. Die einen wollen Planungssicherheit haben und der andere weiß, ey, im Sommer kann da eine Riesenrochade ins Rollen kommen. Und wenn du mal die Möglichkeit hast, durch die Katzenklappe vielleicht mal bei Bayer Leverkusen Trainer zu werden und plötzlich irgendwie deutsche Nationalspieler, internationale Nationalspieler zu trainieren, Champions League zu spielen, dann ist das natürlich mega reizvoll, weil nur so machst du natürlich dann auch die nächsten großen Schritte in der Karriere. Und das ist halt einfach so schnelllebig, so abgedroschen, wie sich das anhört. Und natürlich ist es auch total toll, wenn du erst vor einem Jahr noch Co-Trainer unter Timo Schulz gewesen bist und dann mit dem FC St. Pauli als Cheftrainer aufsteigst. Ja, aber to be honest, wenn du eben die Möglichkeit hast, dann einen Champions-League-Teilnehmer zu trainieren, dann ist es halt nochmal wieder was anderes. Und schon bist du vielleicht bei einem etwaigen Erfolg da ganz oben angekommen. Und von daher kann ich auch Fabian Hürzeler absolut verstehen. Das ist halt einfach so.
Vielleicht ist es auch nicht Bayer Leverkusen, sondern der VfB Stuttgart, weil Sebastian Hoeneß vom FC Bayern schon kontaktiert worden ist, weil es mit Thomas Tuchel doch nicht weitergeht. Das ist ja auch alles nicht bewiesen. Das sind ja nur so Spekulationen, die wir jetzt einfach hier mal so lostreten. Man kann natürlich auch das Thema Dankbarkeit noch ein bisschen größer machen. Ich kenne auch Leute, die sagen, ey, der muss doch dankbar sein. Der hat die Chance bekommen. Der wurde von Timo Schulz als Co-Trainer geholt. Wenn er damals nicht die Chance bekommen hätte, hier Cheftrainer zu werden, dann hätte er diese Angebote jetzt gar nicht. Was will der denn? Der spielt doch vielleicht auch, wenn St. Pauli aufsteigt, nächstes Jahr in der Bundesliga und kann dann eine Erstligamannschaft trainieren. Es ist irgendwie an allem irgendwie so ein bisschen was dran. Ich habe noch einen super Gag vorbereitet, der hat nichts mit Fabi.
Aber nur ganz kurz, bevor wir zum super Gag kommen, nur ganz kurz, aber dann sind wir natürlich auch auf der anderen Seite wieder beim Gegenargument. Dann kann man natürlich auch sagen, dann muss doch der FC St. Pauli vielleicht auch dankbar sein, dass nach über 10 Jahren in der zweiten Liga es ein Trainer geschafft hat, sie wieder in die erste Liga zu führen. Und dann sagt man am Ende, Handschlag drauf, große Aufstiegsfeier und euch beiden sozusagen auf allen Ebenen noch alles Gute. Also das kann ja genauso auch auf der anderen Seite die Dankbarkeit sein.
Ja, absolut. Weißt du? Und Fabian Hürzeler ist ja keiner, der jetzt wie Timo Schulz 17 Jahre in dem Verein verbracht hat, der Spieler war, der Juniorentrainer war, der Co-Trainer war, der dann irgendwann Cheftrainer geworden ist. Also der ist zum FC St. Pauli gekommen, weil es ein weiterer beruflicher Mosaikstein in seinem Lebenslauf war. Also er ist quasi dann, hat seine Karriere findet jetzt halt in Hamburg statt und der hat ja auch schon geäußert, dass er irgendwann mal eine Champions-League-Mannschaft trainieren will. Das ist ein ehrgeiziger Trainer, der seine Ziele unabhängig von seiner Zukunft beim FC St. Pauli verfolgt und sie ja vielleicht auch erreichen wird. Also dieses Romantische muss man da vielleicht auch mal außen vor lassen. Aber ja, es ist irgendwie von allem so ein bisschen was dran. Ne? Aber grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn das Thema, egal wie es ausgeht, ob gut oder schlecht für den Verein, demnächst dann mal zu den Akten gelegt werden kann. Aber wusstest du eigentlich, lieber Fabian, dass Hamburg jetzt nicht nur einen Elbstrand hat, sondern auch einen Aalstrand? Erik Aalstrand ist ja verpflichtet worden. Ähnlich wie Holstein Kiel vor einer Woche hat St. Pauli jetzt auch einen Schweden geholt. Erik Aalstrand, ein Flügelspieler, der auch schon mal für die schwedische Nationalmannschaft gespielt hat. Das war's schon.
Okay. Aalstrand war doch das, was man früher in Mecklenburg-Vorpommern FKK-Strand genannt hat.
Genau.
Ne?
Gibt's jetzt hier auch. Richtig. Passt ja auch. Ja. FKK, Reeperbahn ist nicht weit weg. So, jetzt werden wir immer flacher. Ja. Und jetzt wird es sogar noch flacher, denn jetzt kommt die Kultrubrik. Wie wär's damit?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Sag an, willst du oder soll ich? Wer fängt an?
Fang du doch mal an.
Okay. Kevin Vogt ist der Spieler von den aktiven Fußballern, der die meisten Bundesliga-Vereine in seiner Vita stehen hat, nämlich 6. Ich möchte mit dir und von den Spielern, die 5 Vereine in ihrer Vita stehen haben, jetzt alle Vereine wissen. Ich zähle sie dir auf und habe jeweils einen Fehler eingebaut. Und du sollst mir sagen, für welchen Verein, um bei dem Beispiel Kevin Vogt zu bleiben, Kevin Vogt nicht gespielt hat. Ja. Kannst du mir folgen? Ich gehe die Vereine chronologisch, also von der Gegenwart in die Vergangenheit durch. Kevin Vogt, wie gesagt, 6 Clubs. Spielt aktuell für Union Berlin. Spielte vorher für die TSG Hoffenheim, Werder Bremen, den 1. FC Köln, FC Augsburg und Arminia Bielefeld. Welcher Arminia Bielefeld. Verein ist falsch? Richtig, denn es war der VfL Bochum. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktuelle Spieler, die für 5 Bundesligisten gespielt haben. Wir reden von aktiven Bundesligaspielern. 5 Vereine hat auch Erik Maxim Choupo-Moting stehen. Der hat nicht nur 5 Namen, es sind 4. Erik Maxim Choupo-Moting, 4 Namen, 5 Vereine. Die Vereine von der Gegenwart in die Vergangenheit aufgezählt: Bayern München, Schalke 04, Mainz 05, HSV, FC Augsburg.
Er hat nicht beim FC Augsburg gespielt.
Wo? Richtig.
Er hat bei
ist da in der Nähe. Selbes Bundesland.
Die Klubberer. Ach, stimmt, der hat ja mal beim hat mal bei den Nürnbergern gespielt, ne? Beim 1. FC Nürnberg. Stimmt.
Genau. Fünf Vereine hat auch Marius Wolf. Nicht Andi Wolf, über den ja viele gesprochen haben. Deutschland ist übrigens nur Vierter geworden bei der Handball-EM. Es geht um Marius Wolf. Seine Vereine: Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Hannover 96. Welcher Verein ist falsch?
Ich tendiere zu Hannover 96.
Nee, Union Berlin ist falsch. Es war Hertha BSC.
Okay, Hertha BSC. Ja?
Jetzt kommt Leonardo Bittencourt. Der hat auch fünf Vereine. Werder Bremen, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, Hannover 96, Borussia Dortmund.
Sag noch einmal bitte, also ist Borussia Dortmund, Hannover 96, Hoffenheim.
Freiburg, Hoffenheim, Werder.
Also Werder ja, aktuell Hoffenheim. Hat er nochmal in Hoffenheim gespielt? Er hat in Hoffenheim gespielt. Er hat nicht in Freiburg gespielt.
Ja, richtig, sondern für den 1. FC Köln. Mitchell Weiser, auch ein Bremer, hat gespielt für Werder Bremen, für Bayer Leverkusen, für Hertha BSC, für Bayern München und für den VfL Wolfsburg. Nee,
er hat nicht für Wolfsburg gespielt.
Richtig, sein Vater Patrick Weiser hat für Wolfsburg gespielt. Mitchell hat für Köln, für den FC gespielt. So, zwei habe ich noch. Luca Waldschmidt spielt aktuell für den 1. FC Köln. Das heißt, er ist verletzt. Er spielt nicht, aber er steht da unter Vertrag. Vorher hat er gespielt für den VfL Wolfsburg, für den SC Freiburg, für den HSV und für Mainz 05.
Mainz 05, Hamburg. Sag nochmal ganz kurz bitte.
Köln, Wolfsburg, Freiburg, Hamburg, Mainz.
Hilf mir mal.
Er hat nicht für Mainz gespielt, sondern seine Bundesliga-Karriere begann bei Eintracht Frankfurt. Ah. Was reimt sich auf Mainz? Heinz, Dominik Heinz. Ein eher unscheinbarer Bundesligaspieler, vielleicht ist das auch die schwierigste Frage. Sein aktueller Verein ist der 1. FC Köln. Davor spielte er für Union Berlin, den VfL Bochum, Greuther Fürth und den 1. FC Kaiserslautern. Welchen Verein habe ich mir ausgedacht?
Lautern würde ich, ja, Kaiserslautern würde ich sagen, ja. Greuther Fürth hat er auch gespielt. Ich glaube, Kaiserslautern stimmt nicht.
Ich würde über die Aussage nochmal nachdenken. Eigentlich warst du schon
auf dem Greuther Fürth stimmt nicht?
Okay. Greuther Fürth stimmt nicht, genau. Er hat gespielt für Freiburg, aber nicht für Fürth.
Okay.
Das
war
gut.
Das hat Spaß gemacht. Das war was Schönes zum Mitraten. Soll ich auch was machen oder soll ich dich damit überraschen, dass ich diese Woche nichts habe? Sag mal, was möchtest du lieber? Nein, natürlich habe ich.
Du hattest letzte Woche schon nichts. Da hatten wir dasselbe. Da haben wir ja beide die Werder-Helden von 2008, die in München beim FC Bayern gewonnen haben, gesucht. Und wir hatten uns auf dasselbe Quiz vorbereitet. Du machst, was du für richtig hältst. Wenn du nichts hast, dann hast du nichts.
Und selbstverständlich habe ich was vorbereitet. Das bin ich natürlich auch dir schuldig. Und zwar möchte ich nochmal mit dir in das Champions League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool von 2019 gehen. Wir wissen, das war das Champions League-Spiel, das am Ende Jürgen Klopp auch mitgewonnen hat. Das war damals in Madrid, 2-0 für den FC Liverpool. Und da standen einige Akteure mit Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz, damals im Champions-League-Finale. Ich möchte ein kleines Wer-bin-ich mit dir spielen und fange mit diesem Spieler an. Ich wurde geboren am 2. Oktober 1991. Ich spielte während meiner Karriere beim FC Figueirense, bevor ich dann zur TSG 1899 Hoffenheim ging. Im Anschluss ging ich zu dem Champions League-Sieger, mit dem ich eben 2019.
Ich weiß es. Roberto Firmino.
Ich habe mittlerweile sehr, sehr weiße Zähne und das habe ich mit dem Coach von damals gemeinsam. Dann machen wir weiter und schauen auf einen Spieler, der mittlerweile zu einer absoluten Legende bei seinem Verein zählt und früher auch mal die Schuhe in der Fußball-Bundesliga schnürte, weil sonst wäre er natürlich in dieser Aufzählung nicht dabei. Er spielte sehr lange auch für den Hamburger SV, bevor er dann in die Premier League wechselte. Die Antwort ist richtig. Er spielte nicht beim Champions League-Sieger, sondern beim Finalisten. Genau, beim Kontrahenten bei Tottenham. Mein Name ist Heung-Min Son. Das ist absolut richtig. Wir schauen auf den nächsten Spieler. Möglicherweise ein bisschen schwieriger. Ich wurde geboren am 8. August 1991 in Bochum. Ich spielte in der Jugend beim VfL Bochum.
Weiß ich auch. Joel Martip.
Joel Martip, damals in der Startformation. Job Joel André Martip, geboren in Bochum, 2019 Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool. Davor noch einige Spiele, ganz genau 194 Spiele für den FC Schalke. 17 Tore zwischen 2009 und 2016. Wir schauen auf einen weiteren Spieler, der auch in der Fußball-Bundesliga spielte. Er begann seine Karriere im Herrenbereich beim OSC Lille, bevor er dann zwischen 2015 und 2022 beim FC Liverpool spielte und, wie erwähnt, die Champions League gewann. Im Anschluss ging es zum VfL Wolfsburg, bevor es dann zum AC Mailand ging.
Ah, Divock Origi.
Die Antwort ist richtig. Und was ist noch das Besondere an Divock Origi? Hat ein Tor geschossen. Absolut. Hat ein Tor geschossen. Und zwar das entscheidende 2:0. Wir haben noch zwei Stück, die auch in der Fußball-Bundesliga gespielt haben. Zunächst der eine. Ich wurde geboren am 10. April 1992. Und zwar verrate ich mal noch nicht, in welchem Land. Sonst wäre es möglicherweise zu einfach. Ich startete meine Karriere im Herrenbereich beim FC Metz, ehe es dann zum FC Red Bull Salzburg ging. Im Anschluss...
Ah, ich weiß es auch, ich weiß es auch.
Sadio Mané. Genau, inzwischen habe ich 18 Spiele für Al-Nasr FC gemacht und 8 Tore erzielt. Zwischendurch natürlich gab es noch das Intermezzo, muss man ja fast sagen, beim FC Bayern. 25 Spiele, 7 Tore. Und aber beim FC Liverpool auch eine Legende. 196 Spiele und 90 Tore. Wahnsinn, oder?
Jetzt fehlt noch Harry Kane, richtig?
Jetzt fehlt noch Harry Kane. Na gut. Ja, wer bin ich? Ich spiele mittlerweile beim FC Bayern München, bin da der absolute Sturmtank und war am Wochenende bei einem großen Fanclub-Treffen. Das hat mein Verein über die sozialen Medien gepostet und zu Rock You Like a Hurricane bin ich auf die Bühne gekommen und die Bayern-Fans haben vor lauter Theatralik fast ihr Maß fallen lassen, aber auch nur fast. Ja, das waren die Spieler, eine ganze Menge dabei, ne? Und die Skurrilität hatten wir auch schon mal angesprochen. Origi erst noch mit dem VfL Wolfsburg in der Relegation gewesen und dann gewinnt er wie danach die Champions League oder umgekehrt. Also auch eine spannende Karriere.
Ich stelle mir gerade einen Engländer bei einem Fanclub-Treffen vor. Ich habe da ganz klischeehafte Bilder vor Augen, aber bei Harry Kane habe ich die irgendwie gar nicht. Ich glaube nicht, dass der da 3 Maß weggestemmt hat und am Ende sitzend die sich die Blase erleichtert hat. Das wäre ja so auf Oktoberfestzelten wahrscheinlich typisch englisch. Aber ich glaube, bei Harry Kane ist das alles ganz anders.
Bescheidenheit. Harry Kane.
Yeah. Yes, he Kane. Ich habe auch noch einen für unsere Spotify-Liste, Anstoß. Wir haben jetzt ja sehr ausführlich über den FC Liverpool und über das sich nahende Ende von Jürgen Klopp beim FC Liverpool gesprochen. Aber Sie haben ja noch Mo Salah und We've Got Salah heißt ein Titel von Kevin Murphy und der kommt.
Das finde ich gut. Und ich würde dann von den Beatles I Feel Fine raufpacken, weil das ist die, oder beziehungsweise das Original, das ist die Melodie, zu der die Liverpool-Fans ja ihren I'm so glad Jürgen is a Red singen.
Yes, I feel fine too mit dieser Folge, die jetzt zu Ende ist. Finished. Und damit auch schöne Grüße nach Helsinki. Das war ein Tipps-Asmussen-Gag, ne?
Absolut,
oder?
Genau. Ich hatte in meiner Karriere mal 130 Leute unter mir. Das war die Zeit, als ich Friedhofsgärtner war, ne? Also, wir lassen das jetzt nach und sagen nach wie vor vielen Dank für euer Feedback. Auch wenn wir nicht Woche für Woche jedes Feedback einzeln vortragen, schickt uns gerne eure Anregungen über Anstoß.
Manchmal tragen wir auch keine vor.
Genau, das meine ich auch, wenn es halt nicht immer dazu kommt, dass wir alles vorlesen. Wir nehmen das gerne mit auf und lassen uns gerne auch davon leiten, Anstoß-Podcast und euch eine wunderbare neue Woche. Und in der kommenden Woche ist dann schon Februar.
Finished.
Anstoß, der Fußball-Podcast.